Liebe Gemeinde, ich freue mich, euch wiederzusehen. Ich möchte kurz beten. Lieber Herr Jesus Christus, du bist der Gemeindebauer und wir schauen auf dich. Bitte mach uns noch nützlicher für deine Gemeinde. Segne uns mit deinem Wort, erfülle uns mit deinem Geist und mach uns, wie du sagst, zu lebendigen Steine deiner Gemeinde. Ich danke dir dafür. Amen.
Amen.
Wir werden heute etwas über die Zukunft hören. Und wie so oft liegt der Schlüssel der Zukunft in der Gegenwart, beziehungsweise in der Vergangenheit. Ich lese einen Text aus der Offenbarung, Kapitel 13, ab Vers 15. Und es wurde ihm Macht gegeben, Geist zu verleihen dem Bild des Tieres, damit das Bild des Tieres reden und machen könne, dass alle, die das Bild des Tieres nicht anbeten, getötet wurden. Und es macht, dass sie allesamt, die Kleinen und Großen, die Reichen und Armen, die Freien und Sklaven, sich ein Zeichen machen an ihre rechte Hand und an ihre Stirn. Und dass niemand kaufen oder verkaufen kann, wenn es nicht das Zeichen hat, nämlich den Namen des Tieres oder die Zahl seines Namens. Soweit der Bibeltext. Die Offenbarung, liebe Geschwister, ist in vielerlei Hinsicht ein besonderes Bibelbuch für eine besondere Zeit. Geschrieben in einer Zeit der Christenverfolgung unter dem römischen Kaiser Domitian, etwa so um 90 nach Christus. Stichwort Christenverfolgung, der Kaiser Nero ist viel mehr bekannt für seine Christenverfolgungen, wurde oft verfilmt, in vielen bekannten Filmen. Der wahnsinnige Monarch zündete Rom an und gab den Christen die Schuld dafür, ließ in seinen Gärten Christen als lebendige Fackeln brennen oder warf sie den Löwen vor zur Belustigung der römischen Bürger. Doch diese Verfolgung, so schlimm und grausam sie war, sie beschränkte sich mehr oder weniger auf Rom oder nahe Umgebung. Außerhalb dessen war man relativ sicher. Schlimmer zu ging es etwas später unter dem weniger bekannten Kaiser Domitian. Von seinen Fähigkeiten her hätte dieser einer der besten Kaiser Roms werden können, aber sein böser, kranker Charakter verhinderte das. Der römische Historiker Plinius nannte Domitian das Biest aus der Hölle. Er war der erste Kaiser, der sich offiziell Gott der Herr nennen ließ. Und so wollte er gegrüßt werden. Heilig, Herr der Erde, Gott der Herr. Natürlich hatten die Christen ein Problem damit. Und weil das so war, gab es Verfolgungen. Nicht nur beschränkt auf Rom oder Umgebung wie unter Kaiser Nero, sondern ganz Kleinasien war davon betroffen. Man war kaum irgendwo noch sicher vor ihm. Es sei denn, man war bereit, ihn als Gott anzuerkennen. Ich bezweifle ein Stück, dass wir aus dieser Oase der Freiheit hier, also danken wir jeden Tag Gott dafür, ich bezweifle, wie gesagt, dass wir aus dieser Oase der Freiheit hier in Deutschland uns in diese Zeit hineinversetzen können gedanklich. Wir sollten es trotzdem versuchen. Es war eine Zeit des Loslassens, des Besitzens, würde man es nicht haben, des sich konzentrieren auf die wesentlichen Dinge. Eine Zeit der Prüfung, eine Zeit der besonderen Kraft. Ich weiß nicht, ob es dir so geht wie mir, aber ich frage mich oft, wie würde ich mich anstellen, wenn Verfolgungen und Bedrängnisse kämen? Weil ich kenne mich, ich bin eher ängstlich wie ein kleiner Spatz und leidensscheu. Ich weiß nicht, ob du solche Gedanken hast, aber ich bin sicher. Ich bin überzeugt, der Herr würde für besondere Zeiten besondere Kraft schenken. Es wird nicht auf meine Kraft ankommen, wenn es soweit ist. Die Offenbarung des Johannes, ein besonderes Buch für eine besondere Zeit. Warum ein besonderes Buch? Wenn wir zum Beispiel hineinschauen, dem Engel der Gemeinde in Ephesus schreibe, da sagt der, der da hält die sieben Sterne in seiner Rechten, der da wandelt mitten unter den sieben goldenen Leuchter. Was passiert hier? Der Herr Jesus diktiert sein Wort an Johannes in einer Offenbarung. Das ist was Besonderes, nicht ein inspiriertes Wort, wie die Episteln des Neuen Testamentes, wo die Apostel und andere durch den Heiligen Geist inspiriert das Wort Gottes unfehlbar verkündigen. Nein, es handelt sich um ein direktes Diktat stellenweise. Das ist was Besonderes. Der Herr ermutigt die bedrängte Gemeinde direkt durch sein Wort. Und was für Ermutigung, liebe Geschwister. Ermutigungen, die direkt ins Herz der Bedrängten hineinkommen, wie eine Umarmung des Herrn. Ermutigung wie Heilbalsam für Wunden der Bedrängten. Versetzen wir uns hinein, als ob wir das wären, die Angesprochenen. Zum Beispiel, Kapitel 3, Vers 5, wer überwindet, der soll mit weißen Kleidern angetan werden. Und ich werde seinen Namen nicht austilgen aus dem Buch des Lebens. Und ich will seinen Namen bekennen vor meinem Vater und vor seinen Engeln. Oder 3,11. Siehe, ich komme bald. Halte, was du hast, dass niemand deine Krone nehme. Oder Vers 12. Wer überwindet, den will ich machen zum Pfeiler in den Tempel meines Gottes. Und er soll nicht mehr hinausgehen. Und ich will auf ihn schreiben den Namen meines Gottes und den Namen des neuen Jerusalem. Oder Vers 21, wer überwindet, dem will ich geben, mit mir auf meinem Thron zu sitzen, wie auch ich überwunden habe und mich gesetzt habe mit meinem Vater auf seinen Thron. Diese Worte gehen unter die Haut, denke ich. Und manchmal machen wir die Erfahrung in der stillen Zeit, dass das Wort, mit dem wir uns beschäftigen, total lebendig wird. Und manche Bibelworte auf uns wirken, wie wenn der Herr uns in den Arm nehmen würde. Diese Art von stiller Zeit, direkt am Wort, stille Zeit, alter Schule nenne ich das, denn es ist ein bisschen aus der Mode gekommen. Viele Leute, viele junge Leute, die versuchen, Gottes Gemeinschaft, Gottes Nähe situationsbezogen zu erleben. Ich kenne eine Schwester sehr gut, die viel lieber sich in einem Park auf eine Bank setzt und dort, wenn sie um die Führung des Herrn ringt, sie wartet auf ein Zeichen, auf ein Zeichen des Herrn. Und wenn das verkehrte Zeichen kommt, dann ist sie verwirrt. Ich möchte nicht ausschließen, dass Gott auch so reden kann, aber die alte Schule mit der stillen Zeit, direkt an der Quelle, direkt am Wort Gottes, ich denke, die ist reicher. Und ich möchte uns ermutigen, daran festzuhalten. Wer überwindet, dem will ich geben. Das war, wie gesagt, die Umarmung des Herrn für die bedrängte Gemeinde. Aber dann macht der Herr deutlich, in Kapitel 2 und 3, dass in besonderen Zeiten, wie damals unter dem Kaiser Domitian, starke Gemeinden erforderlich sind. Und das ist ein wichtiger Gedanke. In besonderen Zeiten sind starke Gemeinden erforderlich. Wichtig. Und er spricht sich sie direkt an in den Sendschreiben. Die eine Gemeinde soll erstarken, indem sie zur ersten Liebe zurückfindet. Die andere stark werden, indem sie die falsche Toleranz ablegt und mit Irrlehren aus ihren Mitte aufräumt. Die nächste wiederum jede Art von Götzendienst ablegen. Die andere das innere geistliche Leben wiederentdecken, anstatt nur äußerlich dem Namen nach da zu sein. Wiederum, die Nächste, die ein reichliches geistliches Leben hat, sollte sich nicht einlullen lassen, sondern leichtfertig aufgeben, sondern daran festhalten, dass man ihr nicht die Krone wegnehmen. Wieder die Nächste soll sie ihre Lauheit überwinden und zu alter Stärke zurückfinden. Liebe Geschwister, in besonderen Zeiten sind wachsame, starke Gemeinden nötig. Welchen Weg zur Stärkung würde der Herr uns, dieser Gemeinde hier in Wächtersbach, sagen? Das sollten wir ruhig im Gebet prüfen. Wie gesagt, es geht zunächst um die damalige schwierige Situation der Christen, also aus unserer Sicht Vergangenheit. Doch dann macht die Offenbarung einen weiten Sprung nach vorn und berichtet vorausschauend von einer Zeit in ferne Zukunft aus der Sicht Johannes. Jedoch nahe Zukunft aus unserer Sicht wage ich heute zu behaupten. Ihr werdet sehen, warum. Eine schwierige Zeit, geprägt von Mühsal und Verfolgung, ähnlich damals wie bei dem Kaiser Domitian und doch ganz anders. Nochmal den Text, Offenbarung 13, Abvers 15. Und es wurde ihm Macht gegeben, Geist zu verleihen, dem Bild des Tieres, damit das Bild des Tieres reden und machen könne, dass alle, die das Bild des Tieres nicht anbeten, getötet würden. Und es macht, dass sie allesamt, die Kleinen und die Großen, die Reichen und die Armen, die Freien und die Sklaven, sich ein Zeichen machen an ihrer rechten Hand oder an ihrer Stirn, und dass niemand kaufen oder verkaufen kann, wenn er nicht das Zeichen hat, nämlich den Namen des Tieres oder die Zahl seines Namens. An diesen zukünftigen Bildern, die Johannes sehen darf, ergeben sich drei Entwicklungen für unsere nahe Zukunft. Und die wird alternativlos sein, wie so das heute das geflügelte Wort in der Politik herrscht, alternativlos. Eine alternativlose Weltregierung, eine alternativlose Weltreligion und ein alternativloses Weltfinanzsystem. Ich möchte uns heute ein bisschen sensibilisieren für das, was auf uns zukommt, damit wir erstens voll und ganz dem Herrn vertrauen, denn er hat stets in seiner Hand die Geschichte der Menschheit und besonders dein und mein Leben. Auch wenn unser Gefühl das manchmal bestreitet. Er gibt sich zu erkennen, Offenbarung 1,16, als der, der sieben Sterne in seiner rechten Hand hat und aus seinem Munde ein scharfes, zweischneidiges Schwert herauskommt und sein Angesicht leuchtet, wie die Sonne scheint in ihrer Macht. Dieser Herr, liebe Geschwister, hat immer und zu jeder Zeit Kontrolle, sowohl über die globale Weltgeschichte als auch über dein und mein Leben. Und ich möchte uns heute sensibilisieren für das, was auf uns zukommt, damit wir zweitens aber wachsam und stark werden. Denn das ist unsere Verantwortung, meine und deine Verantwortung. Wie Epheser 6, Vers 10 sagt, seid stark in dem Herrn und in der Macht seiner Stärke. Das ist deine und meine Verantwortung. Legen wir los. Stichwort alternativlose Weltreligion. 2014 gab es in den USA einen Kongress charismatischer Gemeinden. Das waren nur Lehrer, Pastoren und leitende Persönlichkeiten eingeladen, wirklich eine hochkarätige Besetzung. Das habe ich und kann mal jeder auf YouTube sehen. Soweit, so gut. Aber jetzt fängt es an, merkwürdig zu werden. Denn der römisch-katholische Papst Franziskus schickte einen Abgesandten dorthin, einen persönlichen Freund des Papstes, der wirklich wortbegabt und rhetorisch total gut drauf, eine bewegende Rede darüber hielt, dass wir alle eins werden sollen in Christus. Damit sie alle eins seien, wie du, Vater, in mir bist und ich in dir, so sollen auch sie in uns sein, damit die Welt glaube, dass du mich gesandt hast. Aus dem Johannesevangelium. Die Reformation sei vorbei. Die Protestbewegung der Protestanten sei vorbei. Jetzt wäre die Zeit, dass wir uns alle wieder umarmen. Wie Josef in Ägypten seine Brüder umarmte, als er sich ihnen zu erkennen gab. In Ägypten. Jetzt wäre die Zeit, zurück zur Mutterkirche zu kehren. Damit eins und darin eins zu werden als Zeugnis für die Welt. Doch damit nicht genug. Dieser Abgesandte hatte auch eine persönliche Videobotschaft vom Papst für diese Versammlung mitgebracht. Und die war wirklich voller herzlicher Umarmungen. Und man sehe und staune, die versammelten Kongressteilnehmer stehen auf und klatschen, spenden Applaus dem Papst und seinem Abgesandten. Wie gesagt, ich habe das auf YouTube gesehen, so hätte ich es nicht geglaubt. Liebe Geschwister, eins zu werden in Christus ist natürlich ein wunderbarer Gedanke. Und viele Sekten werfen uns, bibeltreuen Christen, genau dieses Versagen vor, dass wir in so vielen Gemeinden zersplittert sind. Nazarener, Baptisten, freie evangelische Gemeinden, Brüdergemeinden und so weiter. Aber es gäbe nur eine katholische Kirche, nur eine Organisation der Zeugen Jehovas, nur eine Mormonenkirche. Hast du schon mal solche Worte gehört und dann klein und schuldbewusst geschaut? Ich höre diesen Vorwurf immer wieder im Gespräch mit solchen Leuten. Was ist dazu zu sagen? Jesus sagt uns in Matthäus 23, Vers 8 und 9, das ist ein wichtiger Text, aber ihr sollt euch nicht Rabbi nennen lassen, denn einer ist euer Meister. Ihr aber seid alle Brüder. Und ihr sollt niemanden unter euch Vater nennen auf Erden, denn einer ist euer Vater, der im Himmel ist. Und ihr sollt euch nicht Lehrer nennen lassen, denn einer ist euer Lehrer, Christus. Für mich, liebe Geschwister, gibt es kein schöneres Sinnbild für diese geistliche Wahrheit, dass sie alle Brüder sind, als das Abendmahl. Ich bin so gerne dabei, dass wir alle wirklich an Christus teilnehmen. Wie die Einsetzungsworte so lauten, der gesegnete Kelch, denn wir segnen, ist denn nicht die Gemeinschaft des Blutes Christi. Das Brot, das wir brechen, ist nicht die Gemeinschaft des Leibes Christi. Es gibt für mich nichts Schöneres, als daran teilzunehmen. Sinnbild für diese geistliche Wahrheit des Herrn Jesus, wir sind alle Brüder. Liebe Geschwister, habt ihr schon mal teilgenommen an einer katholischen Messe? Habt ihr gesehen, wie das sowas gehandhabt wird? Der Priester darf den Wein anrühren, für die anderen sind die Oblaten da. Also, ganz in Demut gesagt, bevor die katholische Kirche uns mit ihrer Umarmung, mit ihrem Einswerden einlullt, sollte sie selber erstmal eins werden, nach dem Motto, ihr seid alle Brüder. Denn die katholische Kirche selbst ist nicht eins. Sie ist selbst nicht alle Brüder, sondern sie ist drei. Erstens der unfehlbare Papst, zweitens die Priester, die als Mittler Christi den Christus immer wieder opfern in der Messe. Und drittens das Fußvolk, das, wie gesagt, nur die Oblaten bekommt. Das ist eine krasse Zweiklassengesellschaft. Deswegen meine Botschaft an katholische Kirche, es wird nicht ausreichend für eine Videobotschaft, schafft erstmal den Papst und die Priester ab. werdet erstmal alle Brüder innerhalb der katholischen Kirche. Und erst dann reden wir darüber, dass sie alle eins werden in Jesus. Ein Wort zu den Zeugen Jehovas an dieser Stelle. Warst du schon mal beim Abendmahl der Zeugen Jehovas? Das ist ein seltenes Ereignis. Das passiert nur einmal im Jahr. Und da geht es noch schlimmer zu als in der katholischen Messe. Denn keiner rührt Brot und Wein an. Es ist gespenstisch. Wenn Brot und Wein durch die Reihen gereicht werden, keiner rührt es an. Das katholische Fußvolk nimmt wenigstens die Obladen. Die Zeugen Jehovas geben sie selbst damit ein trauriges Zeugnis, dass sie nicht zu Christus gehören. Die Zeugen Jehovas sind auch nicht eins, sondern auch eine einbetonierte Zweiklassengesellschaft. Sie glauben, dass es das Fußvolk gibt mit einer irdischen Hoffnung und das darf Wein und Brot nicht anrühren. Und nur die 144.000 Überirdischen, davon wären die meisten schon ausgestorben, die dürften das. So ein befremdliches und zugleich zutreffendes Bild für den Zustand dieser Sekte. Brot und Wein des Herrn werden durch die Reihen getragen, keiner ist dabei, der daran teilnehmen könnte. Aber die Zeugen Jehovas, bevor die uns sowas vorwerfen, es gäbe nur eine Organisation, wir wären so zersplittert, auch die sollten eins werden unter sich, bevor sie uns das vorwerfen. Wir haben eine Einheit in der Vielfalt. Es wird so bleiben, weil unser Erkenntnis ist Stückwerk, wie der Apostel Paulus uns im Korintherbrief sagt. Und doch, wir haben etwas, was uns alle eins macht, das unfehlbare Wort Gottes, die Heilige Schrift. Wie die Bibel von sich selber sagt im Psalm 119, meines Fußes Leuchte und ein Licht auf meinem Wege ist dein Wort. Und ich kann überall dort mich zu Hause fühlen, dort Abendmahl nehmen, wo Jesus das Haupt der Gemeinde ist. Und sein Wort gilt, ein Bruder unter Brüder. Ob hier bei euch oder in der freimängelischen Gemeinde, bei den Baptisten oder den Brüdergemeinden oder sonst wo. Und das ist ein Zeugnis für Jesus Christus. Einheit in der Vielfalt. Ein mächtiges Zeugnis sogar. So meine Frau und eine Freundin, die treffen sich regelmäßig und sprechen mit zwei Damen von den Zeugen Jehovas. Und diese zwei Damen sind total erstaunt darüber, dass meine Frau und ihre Freundin sich ansonsten treffen und beten und Bibel lesen, aber diese Freundin geht in die freie evangelische Gemeinde, da übrigens von der sehr geschätzte Pastor Weidemann kommt. Und meine Frau geht nach Offenbach in die christliche Gemeinde Rosägerstraße. Die sind aus dem Staunen nicht mehr rausgekommen. Und ihr trifft euch tatsächlich und lest die Bibel. Einheit in der Vielfalt. Das ist ein Zeugnis Christi. Warum diese Leidenschaft von meiner Seite zu diesem Thema? Liebe Geschwister, wir leben in einer Zeit des Einlullens, wo die katholische Kirche im Schafpelz herumläuft und uns umarmen möchte. Durch die Ökumene, durch die charismatische Bewegung und durch vielerlei anderen Plattformen. Und seien wir mal ehrlich, ist das nicht so, dass wir gefühlsmäßig den Katholizismus gar nicht mehr so schlimm finden? Wir sind schon halb eingeschlafen. Und dabei hat sich doch so gut wie nichts verändert. Der Papst ist noch da, die Priester sind noch da, was biblisch gesehen ein Unding. Die Lehre ist noch da, die besagt, die Gnade Gottes in Christus alleine, das reiche nicht, sondern Gnade plus. Gnade plus gute Werke, Gnade plus die Sakramente des Priesters. Gnade plus, liebe Geschwister, das ist ein rotes Tuch für das Neue Testament. Wir erleben den großen Apostel Paulus an keiner anderen Stelle so leidenschaftlich, so vehement, so zornig sich so erreifend wie im Galaterbrief des Neuen Testamentes. Weil die Galater dabei waren, Gnade plus einzuführen. Gnade plus Moses. Und wisst ihr, überall sonst, gemäß der Höflichkeit seiner Zeit, schreibt Paulus am Anfang seiner Epistel irgendetwas Nettes. Selbst den Korinther, die ihn wirklich als Apostel in Frage stellen, ihn persönlich beleidigen. In Korinther schreibt er, das waren die Chaos-Charismatiker der damaligen Zeit, er schreibt ihnen: Ich danke meinem Gott alle Zeit, denn die Predigt von Christus ist in euch kräftig geworden, sodass ihr keinen Mangel habt an irgendeiner Gabe. Bei den Galater, liebe Geschwister, überspringt Paulus jede Höflichkeit. Warum dieser Zorn? Warum diese Vehemenz? Wegen Gnade plus. Wir sollten, glaube ich, die Leidenschaft des Paulus neu entdecken. Und wir sollten, glaube ich, die reformatorische Leidenschaft des Martin Luthers wieder entdecken. Wir sollten wieder uns neu darauf besinnen, was es heißt, allein deine Gnade genügt, wie das schöne Lied so sagt. Lassen wir uns nicht einlullen durch diese Umarmungen aus dem Vatikan. Ich weiß allerdings nicht, ob die alternativlose, totalitäre Weltreligion, die einmal kommen wird, in Offenbarung 13 vorausgesagt wird, wirklich katholisch sein wird. Es ist gut möglich, aber ich weiß es nicht genau. Aber eins ist so sicher wie das Amen in der Kirche: Die Gnade Christi wird sie nicht kennen. Und das ist, was unser Christsein ausmacht. Und es wurde ihm Macht gegeben, Geist zu verleihen dem Bild des Tieres, damit das Bild des Tieres reden und machen könne, dass alle, die das Bild des Tieres nicht anbeten, getötet würden. Es wird nicht nur eine alternativlose, totalitäre Einheitsreligion kommen, es wird auch ein totalitäres, alternativloses Weltfinanzsystem kommen. Offenbarung 13, Vers 16 und 17. Und es macht, dass sie allesamt, die Kleinen und Großen, die Reichen und Armen, die Freien und die Sklaven, sich ein Zeichen machen an ihrer rechten Hand und an ihrer Stirn. Und dass niemand kaufen oder verkaufen kann, wenn er nicht das Zeichen hat, nämlich den Namen des Tieres oder die Zahl seines Namens. Wie klingt das für dich? Das klingt so dramatisch, so düster, so mystisch, so Jahrhunderte weit weg. Wie aus einem anderen Universum. Wenn man die heutige Welt betrachtet, kann man sich schwerlich vorstellen, wie der Übergang zu diesen Bildern, die Johannes gesehen hat, aus der Verbannung auf der kleinen Insel Patmos, wie dieser Übergang vonstatten gehen wird. Wird Gott die Geschichte dieser Welt so verbiegen, so dramatisch auf den Kopf stellen, dass aus einer wohlgeordneten Welt so ein apokalyptisches Durcheinander entstehen kann? Ich glaube nicht. Denn erfahrungsgemäß, das kann man im Alten Testament vielfach sehen, ich habe die Zeit nicht, um das zu erläutern, aber erfahrungsgemäß erfüllen sich Gottes Voraussagen nicht gezwungen, sondern ergeben sich wie ganz natürlich aus den geschichtlichen Rahmenbedingungen heraus. Und die ersten Schritte zu diesem totalitären Finanzsystem sind schon gemacht worden. Ergeben sich ganz natürlich, wie wir sehen werden. Das alles ist gar nicht so weit weg. Ich hole ein bisschen aus. Seit Jahren versucht die Zentralbank, das hat jeder von uns schon gemerkt, mit niedrigen Zinsen Wachstum in die immer trägeren Weltmärkte zu bringen. Wir sehen das praktisch an den nicht existenten Zinsen für mein und dein Sparbuch. Politisch ist das sehr einleuchtend, denn niedrige Zinsen bedeutet weniger Belastung für die hochverschuldeten Staaten. Und zweitens, mit Niedrigzinsen kommt die Hoffnung, dass die Menschen keine Lust haben zu sparen, sondern ihr Geld ausgeben lieber. Und das sollte die Weltwirtschaft ankurbeln. Es gibt aber ein winzig kleines Problem mit diesem Plan. Es funktioniert nicht. Das Experiment ist grandios gescheitert. Durch fast null Zinsen lässt sich die Weltwirtschaft nicht ankurbeln. Gut, das macht schon Japan seit zig Jahren, hätte man schon daran sehen können. Was wäre, liebe Geschwister, der nächste logische Schritt, wenn Nullzinsen für unsere Sparbücher nicht ausreichen, um die Wirtschaft anzukurbeln? Der nächste logische Schritt, und das muss noch drastischer zugehen, damit die Bürger gezwungen sind, Geld auszugeben, als ob es keinen Morgen gäbe, anstatt zu sparen, der nächste Schritt ist Negativzins. Das heißt, jedes Jahr gibt es auf dein Sparbuch Strafzinsen anstatt Guthabenzinsen. Warum funktioniert das nicht? Weil jeder von uns, wenn das wäre, würde schneller zur Bank rennen, das Geld alles abheben und unter die Matratze stecken oder vergraben oder irgendwo hin. Funktioniert nicht. Und die Banken würden zusammenbrechen wie Dominosteine. Also, wie kann man das trotzdem bewerkstelligen? Und da sieht der Internationale Währungsfonds als eine Lösung allen Ernstes die Abschaffung des Bargeldes. Das Verbieten von Münzen und Scheinen. Und das von uns unbemerkt, still und leise, ist das im vollen Gange. Weißt du, ob ich schon gemerkt habe, in Ländern wie Italien und Frankreich darf man bar nur bis zu einer Grenze von 1.000 Euro zahlen. Alles andere muss digital erfolgen. In Schweden können Verbraucher und überraschte Touristen selbst ein Busticket nur noch mit Kreditkarte oder Handy-App bezahlen. Aber nicht mit Banknoten oder Münzen. Selbst in dem Uppsala Dom gibt es keinen Spendenstock, sondern ein Spendenterminal. Es gibt in Schweden kaum noch Banken, die Bargeld annehmen oder herausgeben. Dänemark ist noch weiter. Dänemark will das erste Land in der Welt werden, das komplett auf Bargeld verzichtet. Die Regierung hat ein Programm zur Wirtschaftsförderung verabschiedet, in dessen Rahmen die Nutzung von Bargeld, von Münzen und Scheinen verboten werden soll. In vielen anderen Ländern sind die gleichen Bestrebungen zu beobachten. Bei uns hat zum Beispiel der bekannte Wirtschaftsweise Bofinger das gleiche angeregt und es werden gute Argumente genannt. Bargeld kostet Geld. Muss erst mal von der Bank holen und dann ins Geschäft bringen und das Geschäft am nächsten Tag bringt es wieder zur Bank. Das kostet Geld. Man könnte Milliarden sparen jährlich, wenn man das abschaffen würde. Außerdem keine Schwarzgeldgeschäfte mehr. Keine Überfälle auf Banken, Geldtransporten. Und keine Finanzierung von Terrororganisationen. Es gibt immer gute Gründe dafür. Und wie gesagt, so etwas, was die Offenbarung uns voraussagt, ergibt sich fast natürlich mit guten Gründen, dass dabei aber der Staat die totale Kontrolle über seine Bürger bekommt, dass dabei der Staat missliebige Bürger, die sie nicht einfügen in sein Schema, einfach wirtschaftlich vernichten kann, indem einfach er ihre Konten sperren lässt. Darüber redet niemand. Und es macht Offenbarung 13, Vers 16 und 17, dass sie allesamt, die Kleinen und die Großen, die Reichen und die Armen, die Freien und die Sklaven, die sich ein Zeichen machen an ihrer rechten Hand und an ihrer Stirn und dass niemand kaufen und verkaufen kann, weil es kein Bargeld mehr gibt, wenn es nicht das Zeichen hat, nämlich den Namen des Tieres oder die Zahl seines Namens. Ein alternativloses Finanzsystem, dem seine einzelnen Bürger ausgeliefert sind. Also was Johannes vor rund 2000 Jahren als apokalyptisches Szenario gesehen hat, ergibt sich heute zumindest in Teilbereiche ganz natürlich wie von selbst. Wir schauen erstaunt uns das an, wie das immer näher rückt. Was machen wir mit dieser Erkenntnis? Wir sollten, liebe Geschwister, auch die Mahnung des Herrn Jesus näher an uns heranlassen, in dem Maße, wie die Offenbarung auch näher an uns heranrückt. Was war das Prinzip des Herrn, was er den Gemeinden damals unter Domitian mitteilen wollte? eine besondere Zeit erfordert eine starke Gemeinde. Und eine Gemeinde ist so stark, wie ihre Glieder geistlich stark sind, wie du und ich geistlich stark sind. Daher sollen wir im Herrn stark werden. Wir persönlich unsere eigene geistliche Erweckung suchen in diesen Zeiten, gemäß den Sendschreiben der Offenbarung. Der eine unter uns sollte erstarken, indem er sie zur ersten Liebe zurückfindet. Vielleicht bist du gerade, der das tun soll. Der andere aber stark werden, indem er oder sie eine falsche Toleranz ablegt und ihr Lehrer entschieden entgegentritt. Vielleicht bist du das, der heute angesprochen ist. Vielleicht aber bist du gerade damit gemeint, dass jede Art von Götzendienst abgelegt werden soll. Es gibt so viele Möglichkeiten des modernen Götzendienstes. Geld, Fernsehen, Internet, Karriere. Vielleicht bist du damit gemeint, dass du jede Art von Götzendienst ablegen sollst, um stark zu werden im Herrn. Vielleicht ist der Nächste gemeint, der das innere geistliche Leben aufleben lassen sollte, anstatt nur äußerlich, dem Namen nach, nur körperlich eine Gemeinde zu sein. Vielleicht bist du damit gemeint. Und weiter, der oder die Nächste soll sie nicht anlullen lassen, sondern weiter so missionarisch für den Herrn Jesus brennen. Vielleicht bist du damit gemeint. Wenn, dann brenne weiter für den Herrn. Und zuletzt sollten vielleicht welche unter uns ihre Oberflächlichkeit, ihre Lauheit überwinden und zur alten Stärke zurückfinden. Das wäre schön. In besonderen Zeiten, liebe Geschwister, sind wachsame, starke Gemeinde nötig. Welchen Weg zur Stärkung würde der Herr uns, diese Gemeinde hier im Westerbach, zeigen? Wie soll das im Gebet prüfen? Und fangen wir damit bei uns selber an. Amen. Amen.